letzten Wochenende haben wir viel Gutes gehört. Noch heute rief eine Schwester an und sagte: Bruder Frank, ich war in den Versammlungen und habe alle Kassetten mitgenommen, aber das waren die herrlichsten Versammlungen, die wir je erlebt haben. Das waren ihre Worte. Es mag sein, dass der eine durch ein Wort mehr angesprochen wird als durch ein anderes. Aber ich glaube, dass Gott allen etwas zu sagen hatte. Und auch darüber waren wir erfreut, dass viele gekommen waren. Es war das erste Mal, dass ich mein Bett zur Verfügung stellen musste. Das erste Mal, dass alles so überfüllt war, und dafür war ich auch froh. Andersrum wäre es schlecht gewesen. Ihr wisst, wir sind dem Herrn dankbar. Wir wissen, dass nichts von uns kommt. Und Paulus sagt, was wäre, das wir haben, das wir nicht empfangen hätten? Und alles, was wir empfangen haben, ist nur Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir alle Gnade um Gnade nehmen dürfen. Und das werden wir weiterhin tun, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Udo Ross hat schon erwähnt, dass wir nicht viele sind, aber es sind ihrer doch noch mehr, die Gottes Wort gern hören und es von Herzen glauben und sich innig mit uns freuen und auch verbunden fühlen. Am liebsten würde ich noch einige Chorusse singen, aber meine Stimme, nein, das geht nicht. Oh, das ist sehr freundlich. Dein Papa hat den Vorteil, dass er mit dir einüben kann, nicht? Und ich stehe so verlassen da. Nun, singen können wir ja alle, wenn uns danach zumute ist. Es ist uns natürlich nicht immer danach zumute. Wir können ganz ehrlich miteinander sein. Gott weiß es sowieso. Ich glaube, es ist Paulus, der an die Galater schreibt, geht es jemand gut, der singe Psalmen? Ich lese mal den Vers. Es ist nicht immer so, dass man nur Psalmen und Loblieder singt. Das hat alles so seine Zeit und alles seinen Platz. Paulus sagt im Galater, nein, das ist im Jakobusbrief, natürlich, im Jakobusbrief ist das, ich überlege eben schon, es ist im Jakobusbrief im 5. Kapitel, da sagt hier der Apostel, Jakobus Kapitel 5, Vers 13, hat jemand unter euch zu leiden, so bete er, geht es jemandem gut, so singe er Loblieder. Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich kommen. Diese sollen dann über ihn beten, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben. Also, hier heißt es, ihr hat jemand unter euch zu leiden, der bete. Geht es jemandem gut, der singe Loblieder? Und ist jemand krank, der rufe die Ältesten, sind also alle eingestuft und eingeteilt. Mal ist der guten Muts und ein anderes Mal jemand anders. Aber wir alle sind gläubig und wir danken Gott für seine Gnade, ob wir beten, ob wir singen, ob wir traurig oder fröhlich sind, das ändert absolut nichts an unserer Gotteskindschaft. Und das ist das Schöne und Herrliche. Ich habe noch heute hier die Predigt von Bruder Brenhem vor mir. Die nächste Predigt wird ja Seelen im Gefängnis sein. Die werden wir, so Gott will, am ersten Wochenende des Monats behandeln. Aber in dieser Predigt der Notschrei werden wir gleich noch etwas lesen. Und ich musste dabei an den Propheten Elia denken. Und mir fiel etwas auf. Das heißt, ich musste an die eine Sache denken in 1. Könige 18. 1. Könige 18, Vers 42. Hier steht, während nun Ahab hinaufging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia der Spitze des Karmels zu und kauerte sich tief zur Erde nieder, indem er sein Gesicht zwischen seine Knie legte. Ihr wisst ja, was das so bedeutet. Vorher war etwas ganz Großes geschehen. Gott hatte mit Feuer geantwortet. Die Baalspriester waren geschlachtet. Und die Aschera-Priester auch. Insgesamt wohl 950 Stück. Und es war etwas Großes geschehen. Und wir sehen den Mann Gottes nach diesem großen Erlebnis nicht hüpfen und jauchzen, sondern er kommt wieder in solch eine Seelennot, dass er sich völlig krümmt und seinen Kopf zwischen die Knie legt und betet. Man hätte sagen müssen, nach einem solchen großen Erlebnis, Elia, bist du sicherlich so gestärkt und so voller Freuden, dass du über die Berge hüpfen könntest und nicht hinaufgehen, um den Kopf zwischen die Knie zu nehmen und sich völlig zusammenzukrümmen und dann zu beten. Aber das sind die Wege des Herrn. Und daran kann niemand etwas ändern. Vorher trat er, ja, dem Obadja war es wohl, der eine Mann, der da kam und ihn suchte und ihn auch fand im 18. Kapitel. Da heißt es in Vers 7 im letzten Teil, bist du es wirklich, mein Herr Elia? Er antwortet ihm, jawohl, gehe hin und sage deinem Herrn, Elia ist da. Und dasselbe steht in Vers 11. Und nun forderst du mich auf, gehe hin und melde deinem Herrn, Elia ist da. Und das gleiche ist dann wieder in Vers 14. Und jetzt forderst du mich auf, gehe hin und sage deinem Herrn, Elia ist da. Dreimal in einem Kapitel. Dieser Mann hatte Bange, dass er dem König Ahab sagen wird, Elia ist da, und dass der Herr den Elia wegnimmt und er ist nicht mehr da. Und er sagt, Elia ist da, und Elia ist dann vielleicht nicht da. Und er hatte Angst, dass es ihm das Leben kosten könnte. Und er sagte, mein Herr, du weißt, dass der König mich hinrichten lassen wird, wenn du dich ihm nicht zeigst. Und ich bange um mein Leben. Und er sagt zum dritten Mal, gehe hin und sage ihm, Elia ist da. Man würde sagen, Mensch, der hat doch von sich hier gesprochen. Nein, er hat nicht von sich gesprochen. Er war ja da im Auftrag des Herrn. Im Namen des Gottes Israels war er da. Und ob er nun Elia heißt oder Moses heißt oder wie der Mann gerade heißt, spielt keine Rolle. Sage dem König, Elia ist da. Und es soll unverzüglich kommen. Und es heißt hier im nächsten Vers, in Vers 16, da ging Obadja dem Ahab entgegen und berichtete es ihm. Und Ahab machte sich auf, um mit Elia zusammenzutreffen. Sobald nun Ahab den Elia erblickte, rief er ihm zu, bist du wirklich da, du Unglücksstifter für Israel? So hat ihn angesprochen. Er war der Unglücksstifter für Israel. So sein Ahab. Wie sah ihn Gott? Das ist die Sache. Man muss immer fragen, wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott mich? Wie sehen Ungläubige uns? Wie? Und zum Schluss zählt nur eins, nämlich das, wie Gott dich und mich sieht. Gar nichts anderes. Elia war nicht der Unglücksstifter. Er war der Prophet des Herrn. Und er gibt dem Könige die Antwort und sagt, nicht ich bin's, der Israel ins Unglück gestürzt hat, sondern du und dein Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Balen nachgelaufen seid. Nun aber sende hin und lass ganz Israel bei mir auf dem Berge Karmel zusammenkommen. Dazu die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch der Isebel essen. Und da sandte Ahab Boten in alle Teile Israels und ließ die Propheten auf dem Berge Karmel zusammenkommen. Wir haben schon manchmal Bruder Brenhim sagen hören, dass eine Karmelstunde kommen muss. Und die muss kommen und die wird kommen. Eine Stunde, in der Gott Recht sprechen wird. Eine Stunde, in der das Göttliche offenbar wird, in der die Kraft Gottes nicht mehr in Worten, sondern in der Tat kund wird. Ihr wisst ja, dass Elia die Sache angekündigt hatte, aber dann kam die Zeit, wo es tatsächlich geschah. Und diese Priester hier oder Propheten, die von dem Tisch der Isebel gegessen haben, ihr Ende war gekommen. Und der Mann, den die Raben genährt haben, und zwar mit schönem Brot und Fleisch, und man würde sich fragen, woher haben sie es geholt? Wer hat's gekocht? Wo haben sie es abholen dürfen? Wo wurde es zubereitet? Gar nicht unsere Sache. Das war ja Gottes Sache. Aber dieser Prophet hat nicht vom Tisch des Ahabs und auch nicht vom Tisch der Isebel, sondern vom Tisch des Herrn gegessen. Und ich glaube, wir alle haben in dieser Zeit den Elia, den Gott gesandt hat, erkannt. Und wie schön, dass er sagt, sage ihm, Elia ist da. Ich finde das so schön, diese drei Worte. Elia ist da. Fertig. Und schon geschieht etwas. Schon tut sich etwas. Schon bewegt sich etwas. Schon tritt Gott auf den Plan. Wenn ich daran denke, dass Gott je und je auf den Plan trat, sofern seine Knechte auftraten, dann wirft es mich und vielleicht uns alle in den Notschrei hinein, von dem Bruder Brenhim hier auch ausführt und von dem er spricht. Einen direkten Notschrei. Wir wissen, es waren Aufträge, die Gott gab, und es waren Zeiten und Jahre, in denen auch nichts geschah. Das dürfen wir keinem verschweigen. Es waren 3,5 Jahre vergangen, in denen geschah absolut gar nichts. Und man hätte fragen können, wo ist dieser große Gottesmann? Wo ist der lebendige Gott? Warum tut er nichts? Gott lässt sich von keinem bestimmen, von keinem in Eile versetzen, aber er hält sich immer bereit, zur rechten Zeit das Rechte in rechter Weise zu tun. Und so möchten wir eigentlich durch unser Gebet nur in die richtige Stellung vor Gott kommen, dass er etwas tun kann, wenn es soweit ist. Nicht, dass wir sagen, Herr, jetzt ist es soweit, sondern nur, dass wir in der Stellung sind, in die Gott uns hineinhaben möchte. Und wir sehen, wie sicher er sich der Sache war. Er hat sogar geboten, fülle die Krüge mit Wasser und gießt es alles über den Brandopferaltar und über das Holz. Und er sagte, wiederholt es noch einmal, und sie taten es, und noch einmal zum dritten Mal, und sie taten es wieder, und haben jede Menge Wasser auf diesen Altar und auf das Holz gegossen, um sozusagen die Sache unmöglich zu machen, dass da Feuer angezündet werden könnte. Ja, das Wunder sollte noch größer werden, noch gewaltiger. Und deshalb hat ja Elia gesagt, kippt nur genügend Wasser. Und als sie einmal gekippt hatten, sagte er, noch einmal und noch einmal. Er war gewiss, dass das Feuer Gottes keine Bange hat vor diesem Wasser. Und dass der allmächtige Gott das ja beschlossen hat. Und die Propheten sahen diese Dinge in einem Gesicht und konnten danach handeln. Es war das Wort des Herrn. Und er sagt ja auch hier in Vers 37, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Das ist die Sache. Nicht, dass sie erkennen, ich bin ein großer Gottesmann. Vorher sagt natürlich, dass ich dein Knecht bin und dies alles nach deinem Befehl getan habe. Das gehört auch dazu. Aber der Kern der Sache liegt darin, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Nicht er hat die Leute zur Bekehrung gebracht, sondern der Herr, indem er geantwortet hat. Ich habe euch hier die Geschichte ja von William Booth erzählt, der durch die Straßen Londons ging und jemand lag in der Gosse und hat plötzlich seine Augen aufgetan und sagte, William Booth, komm, hilf mir, du hast mich doch bekehrt. Und er guckt und bleibt stehen und guckt und sagt, danach siehst du auch aus. Er war vollkommen betrunken, in der Gosse lag er da. Und als er den William Booth vorbeigehen sah, so viel konnte er noch wahrnehmen, sagte er, William Booth, hilf mir doch, du hast mich doch bekehrt. Und er sagte, danach siehst du auch aus. Hätte Gott dich bekehrt, lägst du nämlich nicht hier. Und das ist die Sache. Manchmal tut's einem gut, solche Geschichten in den alten Büchern dieser Gottesmänner zu lesen, um festzustellen, dass es schon je und je zweierlei Dinge gab. Einmal, dass Menschen von Menschen begeistert waren und sie sind zum Glauben gekommen, aber nicht durchgedrungen bis zu Christus hin. Und das ist ja, was Bruder Brenhem sagt in der Predigt. Er sagt, ich fürchte, dass die Menschen nur bis in eine Gemeinde, aber nicht bis zu Christus kommen, nicht durchdringen und ihr Erlebnis mit Gott machen. Hier sehen wir den Propheten. Er hat nach dem Wort des Herrn gehandelt. Aber mich hat dies bewegt, dass er nach all diesen großen und gewaltigen Erlebnissen wieder in einer Seelennot ist und nimmt seinen Kopf zwischen die Knie, krümmt sich völlig zusammen und betet. Und wir wissen, er schickt seinen Diener aus, dass er schauen soll, ob der Regen schon kommt. Er hatte ja das Rauschen des Regens, das hatte er gehört, als noch gar nichts da war, als noch keine Wolke, aber nichts war da. Und er sagt, gehe hin, iss und trink, denn ich höre schon das Rauschen des Regens. Nun hatte er gesagt, ich höre schon das Rauschen des Regens und es ist noch gar keine Wolke am Himmel. Der Himmel ist blau, noch kein Tropfen Wasser ist da. Und er sagt, ich höre schon das Rauschen des Regens. Dann heißt es, während nun Ahab hinaufging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia der Spitze des Karmels zu und kauerte sich tief zur Erde nieder, indem er sein Angesicht, zwischen die Knie legte. Dann befahl er seinem Diener, steige höher hinauf, schaue aus nach dem Meer hin. Der ging hinauf und schaute aus und meldete, es ist nichts zu sehen. Elia hatte schon gehört, dass es mächtig regnet. Und dieser Mann kommt zurück und sagt, es ist noch nichts zu sehen. Er hatte schon gehört und der hat es noch nicht mal gesehen. Er antwortete, gehe wieder hin. Und so siebenmal. Wir hätten doch alle den Geist aufgegeben und hätten gesagt, Mensch, ich höre schon, dass das regnet ganz gewaltig. Und dann mache ich die Augen auf, alles klar, geh hin, schau, nichts zu sehen, gar nichts. Aber plötzlich, nach dem siebenten Mal, oh, die Zahl sieben, ist doch eine herrliche Zahl. Am siebenten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte. Ich bin so froh, dass er am siebenten Tage nicht nur ruhte, sondern sein Werk vollendete. Er vollendete sein Werk am siebenten Tage und ruhte dann von all seiner Arbeit. Und wie heißt es? Und es dauerte nicht lange. Da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Sturm, und es erfolgte ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn, so dass er seine Lenden gürtete und vor Ahab bis nach Jezreel hin herlief. Der Elia konnte schnell laufen wie die Pferde Ahabs. Wie mächtig, wir wissen ja, dass die Pferde gut laufen können. Irdisch gesehen würden wir sagen, solch eine Torheit. Dieser Mann da gürtet jetzt seine Lenden und dann läuft er da vor dem Wagen her. Wisst ihr, was töricht ist bei den Menschen? Ist Gott sehr kostbar. Es hat Gott gefallen, durch törichte Predigten dies selig zu machen, so daran glaubt. So steht's geschrieben. So hat es Paulus durch den Geist gesagt. Und wenn wir die höchste göttliche Weisheit darlegen, dann ist sie Torheit in den Augen der Menschen. Und legten wir die größte menschliche Weisheit den Leuten vor, wäre es absolute Torheit in den Augen Gottes. Und es steht sogar die Torheit Gottes, obwohl es das ja gar nicht gibt, aber es steht, die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen ist. So sehen wir, dass Gott seinen Weg hat. Und mir kam noch ein Wort dazu. Bruder Russ hat schon Psalm 135 gelesen. Ich hatte gerade in Psalm 130 gelesen. Hier steht, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Allherr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. Ich möchte uns ins Gedächtnis rufen und Gott möge uns dankbare Herzen geben für das alles, was er getan hat. Aber genauso kommen wir nicht umhin, als zu sagen, Herr, wir befinden uns auf dem Wege zum Anfang, zum direkten ersten Anfang, nicht nur in erste Generation, sondern zum Anfang zurück. Und wir möchten, dass Gott sich so offenbart, wie er es zugesagt hat. Und wir haben ja in dem prophetischen Wort die Verheißung des Früh- und Spätregens, der zur selben Zeit fallen soll. Und das führt Bruder Brenham ja auch in wunderbarer Weise in einer Predigt aus. Es war so, dass der Frühregen im Frühling zur Aussaatzeit fiel und der Spätregen zur Erntezeit. Aber es soll Spät- und Frühregen zur selben Zeit fallen. Der Prophet Elia sagte, ich höre schon das mächtige Rauschen des Regens. Gehe hin und schau. Und ich weiß nicht, was Gehasi oder wer immer es war, ich weiß es im Moment nicht, aber der Mann kam zurück und sagt, ich sehe gar nichts. Elia war ein Prophet. Er sah schon oder hörte schon das, was Gott ihm zugesagt hatte, als wäre es schon geschehen. Für ihn war es eine Tatsache. Er sagt, ich höre es schon. Er muss, dass das mächtige Herunterkommen des Regens buchstäblich vernommen haben. Und er sagt, geh, schau. Und der Mann kommt und sieht nichts. Wenn wir heute auf Gottes Wort hören, dann müssen wir sagen, wir hören schon das gewaltige Rauschen des Regens. Das können wir im völligen Glauben sagen, weil Gott es verheißen hat. Wäre es nur unser Wunschtraum oder unsere Vorstellung, die wir gerne erfüllt sähen, dann können wir siebenmal hingehen und werden überhaupt nichts sehen, auch nicht beim achten Mal. Aber es ist eine göttliche Verheißung. Und diese göttliche Verheißung haben wir gehört. Und das Wort ist nicht nur in unsere Ohren, es ist in unsere Herzen gedrungen. Und wir glauben es von ganzem Herzen. Wenn nun hier gesagt wird, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, dann müssen wir einmal vor das Angesicht Gottes treten. Und manchmal denke ich darüber nach, Leute sind beladen Mühselig, der Herr hat ihnen allen geholfen, ganz gleich, wie sie kamen. Keiner ging weg, so wie er kam. Die Aussätzigen kamen aussätzig, sie gingen rein von dannen. Die Blinden kamen blind, sie gingen sehend davon. Die Sünder kamen beladen, sie gingen frei zurück. Was immer, und die vier Evangelien sind ja nicht nur dazu da, dass wir in ihnen nachlesen, sondern dass wir begreifen, was die Verkündigung des Evangeliums begleitet. Dass die Kraft Gottes da offenbar werden muss, wo das Evangelium Jesu Christi gepredigt wird, und dass dieselben Resultate, wie sie damals bei der Verkündigung geschahen, heute noch geschehen müssen. Das ist, daran führt kein Weg vorbei. Und diese Dinge treiben mich, ich erwähne mich mit Absicht jetzt zuerst, und uns alle wirklich in eine innere Not. Und wir sagen uns, Herr, tausendmal, so gut wie einmal, haben wir es gehört, dass du derselbe bist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und tausendmal haben wir es geglaubt. Stimmt's oder nicht? Ja, dann muss es doch offenbar werden. Wenn wir es von Herzen glauben, dann muss es offenbar werden. Und Gott will unseren Notschrei sehen. Er will uns nicht mehr vorbeilassen, dass wir nur glauben, sondern dass wir den Glauben in die Tat umsetzen und Gott bei seinem Worte nehmen. Ich lese euch vor, was Bruder Brenner mir sagt in dieser Predigt. Der Notschrei auf Seite 25 oben. Ihr könnt nicht in solche Verzweiflung geraten, es sei denn, Gott hat zu euch gesprochen. Hier liegt der Schlüssel. Wenn Gott nicht zu uns geredet hätte, würden wir in Gleichgültigkeit dahin gehen, würden singen und jubilieren, wer kann und wer nicht kann, wird's nicht tun. Aber wir gingen alle unseres Weges. Hier ist ein Satz, der uns alle trifft. Ihr könnt nicht in solche Verzweiflung geraten, es sei denn, Gott hat zu euch gesprochen. Und ich wage zu sagen, dass Gott zu uns geredet hat. Und wer hier ist und Gott habe nicht zu ihm geredet, der hebe seine Hand oder sein Herz, das sei uns gleich. Wir müssen und dürfen sagen, Gott hat zu uns geredet, und weil er durch sein geoffenbartes Wort zu uns geredet hat, werden wir in diesen Notschrei hineingeworfen, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir es gewusst haben. Fügt Gott die Sache so, dass wir hineingeworfen werden, aber nicht darin bleiben, sondern auch herausgeführt werden. Das ist ja die wunderbare Sache bei unserem Gott. Bei Menschen ist das ganz anders. Menschen werfen einen Josef in die Grube und lassen ihn da drin. Und dann kommen irgendwelche Knechte da vorbei und eine Karawane und holen diesen Mann heraus. Bei Gott ist das anders. Er lässt in Verzweiflung geraten, aber er führt auch wieder hinaus. Er lässt einen Elia die größten Erlebnisse und Gebetserhörungen und Antworten zuteil werden, und kurz darauf hat er den Kopf zwischen den Knien, völlig zusammengekrümmt und fleht, ringt und betet und sagt, gehe hin und schau, denn ich höre schon ein mächtiges Rauschen des Regens. Gott hatte zu ihm gesprochen, und weil Gott zu ihm gesprochen hatte, war er in dieser inneren Not. Ja, jetzt frage ich mich, wie hat Gott, hat er so deutlich zu uns gesprochen, dass sein Wort uns zu Herzen gegangen ist und wir tatsächlich nicht mehr anders können, als sagen, Herr, hier sind wir, ich kann nicht anders, helfe mir und hilf uns. Wir möchten dein Volk, deine Gemeinde sein, und wir möchten, dass durch uns das geschieht, was du dir vorgenommen hast. Wir haben dein Wort gehört und wir glauben von ganzem Herzen. Weiter heißt hier, o Gemeinde, erhebe dich und besinne dich, kommt zur Besinnung, erwacht in dieser Stunde. Die innere Verzweiflung muss über uns kommen, sonst kommen wir um. Merkt ihr, was hier gesagt wird? Die innere Verzweiflung muss über uns kommen, sonst kommen wir um. Also wenn der innere Notschrei uns nicht packt, dann kommen wir um. Packt uns der Notschrei, dann kommen wir nicht um, sondern dann kommt Gott uns zur Hilfe. Wenn der Kopf mal zwischen den Knien ist und wir nicht mehr anders können, dann kommt Gott uns. Bitte, ich frage uns, redet Gott noch durch sein Wort zu uns? Oder sollen wir einfach Schluss machen? Redet Gott noch heute Abend, redet er zu mir, zu dir, zu uns? Hier wird uns heute Abend gesagt, doch durch ein geistgeoffenbartes Wort. Die innere Verzweiflung muss über uns kommen, sonst kommen wir um. Denn vom Herrn aus wird etwas geschehen. Ich weiß, es ist, so spricht der Herr. Etwas ist im Begriff hervorzukommen. Wir müssen unbedingt in diese innere Not geraten. Es geht um Leben oder Tod. Sonst wird es an uns vorüberziehen, ohne dass wir es sehen. Wir merken, worum es geht. Gott hatte zu Elia gesprochen, Gott hat zu Bruder Brennen gesprochen, Gott hat aber durch das Wort und durch dieses Wort zu dir und zu mir gesprochen, und wir sind ganz einfach jetzt an dem Punkt angekommen, wo all diese Dinge, die hier durch den Geist gegeben worden sind, über uns kommen. Die Zeit war vorher nicht reif dafür. Jetzt ist die Zeit für diese Dinge reif. Und manchmal, euch kann ich sehr ruhig sagen, wenn ich mich in einer fast aussichtslosen Verzweiflung befinde, dann ist es mir am liebsten, wenn mich niemand sieht. Und manchmal sieht mich dann doch irgendjemand. Aber Gott führt herein und Gott führt auch heraus. Auf der nächsten Seite heißt es, nun jetzt ist sie in Not. Die Rede war von irgendjemand, von der Frau, die zum Propheten kam. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dort liegt der tote Junge. Was kann ich tun, Herr? Ohne Zweifel wird der Heilige Geist gesagt haben, wenn Gott in dir ist, dann lege dich auf den Knaben. Sogleich lief er hin und legte sich auf den Knaben. Er kam zum Leben zurück und nieste 7-mal und schlug seine Augen auf. Die innere Not war vorüber. Das Kind lebte. Die verzweifelte Notlage brachte die Frau zum Propheten. Und der Prophet wurde durch diese Not zum Kinde gebracht. Die innere Not in beiden bewirkte, dass Gott auf den Plan trat. Hier sehen wir also drei Dinge. Wir sehen die Frau in ihrer Not mit dem gestorbenen Sohn. Wir sehen den Propheten in seiner Not um der Sache willen. Und dann sehen wir das Eingreifen Gottes, der auf den Plan tritt. Und das ist die göttliche Absicht mit uns allen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Denn es muss ein tiefes, ein gründliches Werk Gottes in seinem Volke geschehen. Es muss etwas ganz anderes geschehen, was bis jetzt geschehen ist. Es muss. Glaubt ihr das alle? Wir haben es an uns doch persönlich erlebt und sicherlich auch mitbekommen. Es muss ein tiefes, gründliches Gnadenwerk unseres Gottes in unserem Herzen geschehen. Und es muss alles neu werden und Gott muss antworten können. Aber diese Notlage, in der wir sind, wir haben es vielleicht nur noch nicht ganz begriffen. Aber wir sind schon da drin. Weiter heißt es, wenn wir von innerer Not ergriffen um etwas bitten, ganz gleich, wie schwach wir sind, wenn wir recht glauben, wird es uns zuteil. Die Liebe vereinigt mit innerer Not muss die Triebkraft sein, die es im Glauben erfasst. Auch das ist von größter Wichtigkeit. Die Liebe vereinigt mit der inneren Not muss die Triebkraft sein. Von unserem Herrn heißt es, er hatte Mitgefühl mit den Leuten. Er war bewegt von Mitleid, wenn er die Menschen sah. Und hier heißt es, die Liebe vereinigt mit der inneren Not muss die Triebkraft sein, die es im Glauben erfasst. Vorher haben wir es ja schon längst gelesen, dass der Glaube durch die Liebe tätig wird. Aber der Glaube muss irgendwo den Ansporn bekommen. Und das ist eine Notsituation, die den Glauben zunächst einmal hervorbringt, damit wir so zum Herrn kommen. Ich will nicht lange verziehen. Auf Seite 30 unten. Möge es euch zu einer Not werden. Gott will euch erhören. Er wird immer die Notschrei der Seele hören. Das ist es, was ich euch zu sagen versuche. Als unser Herr Jesus selber auf dem größten Kampffeld dieser Welt war, betete er in Gethsemane, von innerer Not ergriffen. Sollte er die Sünden der Welt auf sich nehmen oder mit seinen Jüngern auf Erden bleiben? Was sollte geschehen? Doch seht, ihn in seiner Erniedrigung, wie er sich selbst demütigte und sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er beugte sich selber unter das Wort, unter dem verheißenen Wort des Gottes des Himmels. Beachtet, dann ging er ein wenig weiter. Wenn er weiterging, um wie viel mehr müssen auch wir weitergehen? Die Bibel berichtet, dass er inbrünstig betete, Brüder und Schwestern. Wenn Jesus so inniglich und ernsthaft beten musste, um wie viel mehr müssen wir in dieser Ernsthaftigkeit beten? Wir merken, dass in diesen Predigten nach Öffnung der Siegel eine Tiefe ist, die uns in die Tiefe führen möchte. Und es geht gar nicht mehr darum, die Stimme zu erheben und laut ihr etwas zu verkündigen. Es geht darum, dass Gottes Wort uns durch den Heiligen Geist verklärt wird, wir die Zeit erkennen, in der wir leben, von Gott ergriffen werden, damit der Glaube tätig werden kann durch die Liebe. Und nur so wird er uns dahin bekommen, wohin wir gehören. Ich habe gar keine große Mühe, über diese Predigt zu reden. Sie passt gut in die Landschaft hinein. Es heißt hier weiter, er ist bereit, uns zu heilen und uns zu erretten. Doch wir müssen in diesen Zerbruch, in diese innere Not hineingeworfen werden, damit er uns heilen kann. Das stimmt. So ist das. Was war mit Zachäus? Er hat nicht nur einfach gesagt, ich habe gehört, der hat geschrien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er hat nicht eine Unterhaltung geführt, sondern er hat aus Leibeskräften geschrien. Und als man ihm sagte, sei ruhig, dann schrie er umso lauter. Er wusste, er war blind, aber irgendwie war er doch nicht ganz blind. Er hat etwas gesehen, etwas hat er gehört, wenn auch nicht mit diesen Augen. Aber er hat etwas wahrgenommen in seinem Herzen. Und er wusste, hier ist meine Gelegenheit. Der Herr, dieser Jesus von Nazareth, der zieht hier vorüber. Und er rief. Aus voller Kehle. Hier wird uns gesagt, er ist bereit, uns zu heilen und uns zu erretten. Ja, es muss so sein. Es geht nicht mehr zu, dass wir nur davon reden. Es muss einfach geschehen. Geschwister, wir brauchen Gottesdienste nach urchristlichem Muster. Gottesdienste, in denen Gott sich tatsächlich offenbaren kann. Anders geht es nicht mehr. Und es muss uns zur Not werden, dass er sich noch nicht bis jetzt offenbaren konnte. Und wenn es uns zur Not geworden ist und wir alle nicht mehr irgendwie über jemand reden, das wird das Problem nicht lösen. Nein, aber im Glauben beten und die Zeit erkennen, in der wir leben, und sagen, Herr, wir haben begriffen, du hast uns das Vorrecht gegeben, nicht nur zu hören, sondern durch deinen Geist geoffenbart zu hören und zu glauben. Wir hören schon das Rauschen des Regens, eines mächtigen Regens, obwohl wir noch gar nicht sehen. Und derselbe Mann Gottes, der das mächtige Rauschen des Regens schon hörte, tut den Kopf, möchte mal ausdrücken, zwischen die Beine, zwischen die Knie, und ruft in seiner Not und sagt, Herr, antworte und schenk es. Das Gebet ist da nicht weiter aufgeführt. Es ist auch ganz gut so. Das Gebet eines Verzweifelnden, wer das liest, es ist besser, wenn kein Mensch zuhört. Manchmal wäre es mir sogar lieb, wenn Gott es nicht hören würde, aber er hört ja alle Dinge. Hiob hat's gesagt, wiege die Worte eines Verzweifelten nicht. Und so möge Gott wirklich nichts wiegen, sondern, und wenn er schon wiegt, möge er uns wiegen nach seiner Gerechtigkeit und Gnade. Brüder und Schwestern, möge Gott uns segnen. Ich glaube, dass der Elia da ist. Und als ich das heute so las, heute gegen Abend, der sagt dreimal, sage, Elia ist da. Ich muss an das Wort des Herrn denken. Die Jünger kamen einmal zum Herrn und sagten, die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse erst kommen. Und der Herr spricht, er wird zuerst kommen und ist schon gewesen, hat einmal von Johannes gesprochen, einmal von dem Dienst in unserer Zeit. Und er sagt, sie haben ihn nicht erkannt. Sage ihm, Elia ist da. Und ihr wisst genau, man kann den Leuten heute alles sagen. Man kann ihnen sagen, dass Bruder Brenham ein großer Gottesmann war. Und sie sagen alle, ja, das stimmt. Aber sagt ihnen einmal, dass er der Prophet war, von dem geschrieben steht, dass er kommen sollte. Dann ist der Ofen aus. Weil sie ja dann gefordert werden. Dann müssten sie ja glauben. Ist er nur ein Gottesmann, dann ist er ein Gottesmann unter vielen. Aber ist er ein verheißener Prophet, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann hat es eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Und mit dem Moment ist Gott der Handelnde und der Wirkende. Und dann müssen sie zuhören. All die großen Evangelisten glauben, dass Bruder Brenham der größte Gottesmann war seit den Tagen Jesu Christi. Können Sie der Reihe nach fragen. Es steht in Ihren Büchern drin. Aber keiner von Ihnen glaubt, dass er der Elia war, der kommen sollte vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Wir sind tatsächlich naiv genug, um Gottes Wort zu glauben. Und wir erkennen, dass der Tag, der da brennen wird wie ein Ofen, nicht mehr fern ist. Und dass Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat, um zu mir und zu dir zu reden. Sagt einmal, hat Gott mit uns gesprochen? Bruder Brenham sagte, es sei denn, dass Gott mit uns geredet hat, sonst kommen wir nicht in diesen Notschrei hinein. Möge Gottes Reden das aus Gnaden bewirken. Und wie hier dieser Psalmist sagt, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Bruder Ross hat ja den anderen Psalm gelesen, von den Götzen der Heiden. Sie sind Machwerk von Menschenhänden. Sie haben einen Mund, reden nicht, haben Augen, sehen nicht, haben Ohren, hören nicht. Ja, aber jetzt ist doch der Vergleich gezogen zwischen den Götzen, die Menschen gemacht haben, und zwischen dem Gott, der die Menschen gemacht hat. Begreifen wir das? Die Götzen, die Menschen gemacht haben, die machen sie zwar schöne Ohren. Ich denke manchmal so, ihr habt es sicher noch nicht gesehen. Aber in all den Ländern dort, wo man Buddha sieht, eine große, fette Gestalt, mächtig, manchmal ganz mächtig, und solche Eselsohren. Und der hört überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und wenn man dann daran denkt, unser Herr, unser Gott, ich glaube, unser Herz sollte überwältigt sein. Menschen haben sich Götter gemacht, haben sie geformt mit ihren eigenen Händen, haben sie vergoldet, ich habe es auch vergoldet gesehen. Sogar, ach, man darf gar nicht darüber sprechen, aber hier ist doch der Vergleich. Sie haben einen Mund und können nicht reden, haben Ohren, können nicht hören, haben Augen und sehen gar nichts, weil sie genauso tot sind wie die, die sie gemacht haben. Aber Gott ist lebendig und er hat uns gemacht. Er hört und auch wir hören. Er sieht und auch wir sehen. Er redet und auch wir dürfen reden, was er gesagt hat. Ich lese nur den einen Vers. Allherr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. Das war sein Gebet. Das ist unser Gebet heute Abend. Und ihr Lieben, lasst uns wirklich so vor den Herrn treten. Dieser Psalm ist ja der altbekannte Psalm. Sehnsuchtsvoller als der Wächter auf den Morgen warten wir des Herrn. Ist ja der altbekannte, liebliche Psalm. Und auch wir warten darauf. Im Glauben hören wir schon die großen und mächtigen Taten unseres Gottes. Im Glauben sehen wir es schon. Im Glauben nehmen wir es alles wahr. Und wir wollen unserem Gott wirklich vertrauen, dass er in Lieblichkeit herabkommt und wirkt. Dass es nicht unsere Mächtigkeit ist, sondern die Macht unseres Gottes. Und wir haben es oft genug gesagt, es geht nicht um salbungsvolle Worte, es geht um gesalbte Worte. Um Worte, die durch die Salbung des Heiligen Geistes ausgesprochen werden. Und Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Gott hatte zu Elia gesprochen und er kam in die Not hinein und er wusste, Gott wird antworten. Der Herr hat zu uns geredet und wir wissen, dass er antworten wird. Und ihm wollen wir es heute sagen, nicht im Unglauben, sondern im völligen Glauben, in der absoluten Gewissheit, dass Gott zu seinem Worte steht. Aber auch das wollen wir ihm nicht verbergen, dass es uns innerlich bedrückt, dass er noch nicht zu seinem Recht kommen konnte. Das wollen wir ihm nicht verschweigen, sondern sagen, Herr, hilf du. Und wenn ihr für mich betet, gebraucht keine Titel und keine Bezeichnung, sondern betet einfach allgemein für alle, die am Wort Gottes dienen. Und wir wollen füreinander beten und Gott wird antworten. Dessen bin ich hundertprozentig gewiss. Gott ist ja der lebendige Gott. Er ist nicht gemacht worden, sondern er hat uns gemacht. Wir sind das Werk seiner Hände. Ihm vertrauen wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Sein Name sei hochgelobt. Amen. Lasst uns aufstehen und mögen einige kurz beten. Vater, von ganzem Herzen danken wir dir gemeinsam für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, dass wir in der Stunde angekommen sind, in der wir den Notschrei unserer Seele zu dir emporschicken möchten. Wir danken dir für alle Segnungen in der Vergangenheit. Jetzt aber soll der Regen kommen. Und vor dem Regen kam der Notschrei. O Gott, Herr, du hast die Verheißung gegeben.
du wirst sie einlösen an allen, die sie glauben. Halleluja. Deinem wunderbaren Namen, Herr, du hast zu uns geredet. Dafür sind wir dir dankbar. Du wirst alles Weitere in uns und an uns und durch uns tun. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Amen. Lasst uns noch einen Moment stehen bleiben. Vielleicht hat Gott doch zu jemand gesprochen, der sein Leben Gott noch nicht geweiht hat. Sollte dies die Stunde sein, so wollen wir die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen. Wir wissen nicht, wie lange Gott noch rufen und mahnen und reden wird. Heute hat er geredet. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Während wir alle die Häupter neigen, die Augen schließen, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, für den wir noch beten sollen. Dann hebt kurz die Hand und tut sie runter. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich. Gott segne dich. Lob und Dank sei dem Herrn. Himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen und auch die Herzen. Du weißt, was in einem jeden vorgeht. Du kennst alles von Ferne, o Gott. Was sollen wir dir sagen? Schweigen möchten wir in deiner Gegenwart, damit du antworten kannst. Geliebter Herr, wir beten für alle, die ihre Hände erhoben haben. Strecke deinen Arm aus, berühre sie und gib ihnen, worum sie bitten. Herr, schenke uns den Glauben, der Wunder bewirkt, der durch die Liebe tätig ist. O Gott, ich danke dir, du wirst es tun. Gelobt sei dein wunderbarer und heiliger Name. Amen.